So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Die letzten Tage waren ja doch so kreislaufmäßig ein bisschen herausfordernd. Und ein bisschen merken wir das hier, glaube ich, auch heute in der Besucherzahl. Aber schön, dass ihr es gewagt habt. Ich bin heute mit dem Fahrrad hergekommen, so kurz vor 10, habe versucht, so langsam wie möglich zu fahren, war trotzdem verschwitzt. Also wir müssen da irgendwie durch. Und denkt daran, ihr dürft gerne zwischendurch euch ein Glas Wasser nehmen da hinten. Da fühlt sich keiner irgendwie beleidigt oder so. Das ist völlig legitim heute Morgen. Ja, wie ihr schon seht, es geht heute weiter mit einer Predigtserie, die wir vor 2 Wochen eigentlich schon angefangen haben. Da hat Jan, unser Pastor, was zum Thema Frage der Ehre gesagt. Oder die Serie als Ganze nennen wir Kultur der Ehre. Als Jan mich dann gefragt hat, vor einigen Wochen schon, ob ich den heutigen Termin übernehmen würde. Eigentlich wäre er dran gewesen, aber er hat heute eine auswärtige Einladung, wo er predigt. Da habe ich gedacht, Mensch, das Thema interessiert mich wohl schon. Aber ich muss euch sagen, als ich dann angefangen habe, mich damit näher zu beschäftigen, da hat es mich richtig gepackt. Also ich war selber überrascht, wie ergiebig dieses Thema sein kann, gerade weil das im ersten Moment vielleicht ein bisschen sperrig klingt oder so. Man weiß gar nicht, was hat es damit zu bedeuten. Und eine Kultur der Ehre, sagen ja Leute am Erntedankfest, dir gebührt die Ehre. Aber nein, heute geht es um die Ehre. Und eine Kultur der Ehre etablieren oder anstreben oder prägen, das heißt, wir wollen etwas kultivieren. Wir wollen etwas sozusagen fördern, dass es wächst. Das ist ja so eine komische Sache. Es geht nämlich um eine bewusste Entscheidung und um ein Einüben eines bestimmten Verhaltens bei einer Kultur. Ja? Eine bewusste Entscheidung und ein Einüben eines bestimmten Verhaltens, denn das entspricht nicht unserem Naturell. Wir machen das nicht automatisch. Was uns angeboren ist, das machen wir automatisch. Das ist unsere Natur. Aber was wir uns bewusst entscheiden, darüber hinaus zu tun, ist unsere Kultur. Und an der Stelle sind wir bei einem sehr wichtigen Begriff, dass wir etwas fördern wollen, dass wir nämlich die Kultur der Ehre fördern wollen. Letzte Woche haben wir schon bei Friedhelm Holthuis in der Predigt was von der Willkommenskultur gehört, wo er sagte, dass wir Leute, die aus anderen Ländern kommen, als Gäste begrüßen sollen, dass wir sie integrieren sollen, dass wir ihnen sozusagen begreiflich machen sollen, die sind hier nicht irgendwie Ausgestoßene oder Abgelehnte, sondern sie sind willkommen. Und wir müssen jetzt natürlich auch bei dem Begriff der Ehre fragen, warum muss denn überhaupt Ehre kultiviert werden? Muss Ehre kultiviert werden? Und ja, sage ich dazu, bei uns ist Ehre ein ganz hoher Wert in unserer Gemeinde. Wir machen uns in der Gemeindeleitung ganz viel Gedanken, welche sind die zentralen Werte, die wir hier hochhalten wollen, die wir kultivieren wollen, weil sie eben nicht von alleine da sind. Und Ehre ist einer der ganz wichtigen Begriffe. Diese Kultur wollen wir etablieren, um diesen Begriff hochzuhalten. Und wir erachten das also als einen Wert in der Gemeinde. Muss der kultiviert werden, war die Frage. Und ich möchte mal eine Gegenfrage stellen. Hast du das Gefühl, du fühltest dich hier schon mal zu sehr geehrt? Irgendjemand, der sich zu sehr geehrt fühlt? Die meisten finden das ganz schön, wenn sie sich geehrt fühlen dürfen, weil sie merken, wow, da wird mir etwas zuteil von anderen Leuten, das fühlt sich gut an. Da fühle ich mich wertvoll, da fühle ich mich, als wäre ich kein Nobody, sondern als wäre ich was Besonderes und ich bin was Besonderes. Und wenn wir diesen Begriff der Ehre noch mal so ein kleines bisschen uns vergegenwärtigen wollen, das ist ja heute ein bisschen schwierig. Ehre klingt für mich immer so ein bisschen wie so ein Begriff aus dem letzten Jahrhundert. Ich habe mal nachgeguckt, in der Wikipedia zum Beispiel steht dort sowas wie Achtungswürdigkeit. Jemand ist achtungswürdig, jemand ist würdig geachtet zu werden. Jemandem gebührt eine besondere Achtung für etwas. Ehre. Wenn wir zum Beispiel an eine Woche zurückdenken, wo Olympia zu Ende gegangen ist, da haben wir, wenn wir da ab und zu mal in dem Fernsehen zugeguckt haben, diverse Siegerehrungen gesehen. Da wurden Leute geehrt, die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille gewonnen haben. Die wurden für ihre Leistung geehrt. Ich persönlich muss für mich sagen, ich habe jetzt nicht die Hoffnung, an dieser Stelle mal Ehre zu erfahren, irgendwo auf dem Treppchen zu stehen und Bronze, Silber oder Gold zu gewinnen. Das heißt, das ist schon mal für mich relativ enttäuschend, wenn ich daran sämtliche Ehre festmachen wollte. Aber es gibt auch andere Begriffe, wo wir die kennen. Zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz ist so ein Ehrenabzeichen, was man bekommen kann. Es gibt das Ehrenamt, betrifft viele von uns. Wir kennen den Begriff und denken wahrscheinlich gar nicht so viel darüber nach, ehrlich oder unehrlich. Auch spannend, wieso da dieser Begriff denn vorkommt. Ansonsten kennen wir den Begriff von Ehre etwa auch beim Militär. Leute kriegen zum Beispiel einen Orden für ihre Tapferkeit. Oder sie werden unehrenhaft entlassen. In dem Bereich begegnet uns das relativ häufig. Also man kann sich sozusagen ehrenhaft oder unehrenhaft verhalten. Also das sind so Begriffe, die wir irgendwie noch kennen. Und jemanden ehren, würden wir auch umschreiben können, heißt ihm Wertschätzung entgegenbringen, Achtung entgegenbringen, Respekt oder Ansehen. Ne? Und solche Ehre kann man also von jemandem erhalten. Man kann Ehre allerdings auch wieder verlieren. Es gibt Leute, die sagen, Ehre ist sowas Ähnliches wie Menschenwürde. Nein, Menschenwürde kann man nicht verlieren. Aber Ehre kann man auch wieder verlieren. Das Sympathische an der Ehre ist, Ehre kann man sich nicht nehmen, sondern Ehre kann man nur geben. Ich kann nicht wohin gehen und sagen, ich hole mir jetzt mal Ehre. Geht nicht. Ehre kann man nur einander geben. Die Frage ist jetzt natürlich, wann ist jemand achtungswürdig? Wann wollen wir oder möchten wir, sollen wir jemanden ehren? Wann ist er achtungswürdig? Gilt das nur so, wie wenn er bei den Olympia irgendwelche Höchstleistungen gezeigt hat? Hoffentlich nicht. Und er braucht auch nicht das Bundesverdienstkreuz. Und wenn wir diese Frage stellen, dann uns das überlegen, dann müssen wir uns fragen, wie sehen wir unsere Mitmenschen? Seien sie nun Christen oder nicht? Das wird darüber entscheiden, wie wir sie behandeln. Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Das wird darüber entscheiden, wie wir sie behandeln. Kultur der Ehre bedeutet in dem Sinne, dass wir uns eine neue Sicht von unseren Menschen, Mitmenschen aneignen. Oder dass wir eine bestimmte Sicht, die Mitmenschen zu sehen, kultivieren wollen. Und als Christen ist es völlig klar, dass es eine Sicht ist, die von Gott herkommt. Davon werden wir heute noch hören. Trotzdem nochmal, Ehre als Begriff, ist das nicht irgendwie altmodisch? Ist das heute noch so ein guter Begriff, mit dem man arbeiten kann? Und ich muss eins sagen, leider ist er altmodisch. Leider ist Ehre altmodisch. Es gab Zeiten, da war das offensichtlich mal, naja, modern ist vielleicht ein blöder Begriff, aber da war es mal üblich, da war es mal in, dass man einander ehrenvoll begegnete. Und ich glaube, vieles davon ist heute nicht mehr so. Vieles davon erleben wir heute so nicht mehr. Zum Beispiel gab es früher Gesten der Ehrerbietung, die heute offensichtlich nicht mehr selbstverständlich sind. Als ich Kind war, da kann man sehen, wie lange das schon her ist, habe ich zum Beispiel noch gelernt, dass man jemandem die Tür aufhält, der hinter einem kommt. Nicht nur unbedingt anderen Frauen, also Frauen, sondern auch durchaus Männern. Warum nicht? Ist eine Geste der Ehrerbietung, jemandem die Tür aufzuhalten. Oder es ist eine Geste der Ehrerbietung, im Bus aufzustehen, wenn ein älterer Mensch hinkommt und ihm den Platz anzubieten. Und ich glaube, ihr könnt selber überlegen, welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Meine Beobachtung ist, dass man das heute nicht mehr so oft beobachtet. Und da können wir eigentlich nur sagen, das ist eigentlich auch schade drum. Darum sage ich, leider ist es altmodisch. Mega krasses Beispiel, ich habe die Tage gelesen im Spiegel online irgendwie, da hieß es irgendwie, dass es keinen Respekt mehr vor Sanitätern gibt. Irgendwo ist ein Unfall und eine Masse von Leuten hat nichts anderes zu tun, als mit ihrem Smartphone die Situation zu fotografieren und gleichzeitig die Sanitäter bei ihrer Arbeit zu hindern. Unglaublich. Und auch in den Medien begegnen wir sehr viel heutzutage Häme und Spott oder dass sich Leute über andere lustig machen. Also Medien heißt jetzt auch Internet. Ich muss sagen, ich ärgere manchmal ein bisschen, ärgere ich mich, wenn ich bei meinen Jungs feststelle, dass sie über YouTube ständig solche Sachen wie Verstehen Sie Spaß und solche Pleiten, Pech und Pannen, wo man eigentlich sich nur über Leute belustigt, gucken. Weil wenn das so ein Trend ist, wenn eine ganze Unterhaltungsbranche nur davon lebt, Leute zu verhohnepiepeln, Leute zu beleidigen und das dann auch noch Kunst zu nennen, das finde ich schon irgendwann schwierig. Ohne dass ich jetzt ein Spaßverderber sein will. Aber was steckt dahinter? Was für eine Sicht von dem anderen Menschen steckt dahinter? Und es gibt tatsächlich eine Veränderung, auch gesellschaftlich. Seit der 68er-Generation, also wir reden jetzt von fast 50 Jahren, gibt es tatsächlich einen gewollten Trend dahin, dass zum Beispiel Autorität untergraben wird. Dass man gesagt hat, befreit euch von allem, folgt niemandem mehr. Das ist auch zum Teil von positiven Sachen inspiriert gewesen. Man hat an die NS-Zeit zurückgedacht. Wir wollen nie wieder, dass Leute blind irgendeinem Führer hinterherlaufen. Ist eine gute Motivation. Aber ich glaube, wir sind an der Stelle übers Ziel hinausgeschossen. Da ist etwas sozusagen demontiert worden, was irgendwann nicht mehr positiv ist, sondern was auch zum Schaden führen kann. Und wenn wir diesen Begriff der Kultur nehmen, dann würden wir sagen können, es gibt hier einen messbaren Kulturverlust. Aber das, was eigentlich mal kultiviert war, was gewohnt war, was normal war für Leute, was sie gelernt haben und was sie auch praktiziert haben, das ist verloren gegangen. Das ist meine Schlussfolgerung. Und wir können ja einfach mal fragen, was für eine Sicht auf Menschen hat jemand, der irgendwo in einem Kaufhaus eine Bombe zündet? Oder in irgendeinem Zug plötzlich mit dem Messer auf Leute losgeht? Was für eine Sicht von Menschen ist das? Wie denkt er über den Menschen oder die Menschen nach, die davon betroffen sind? Gar nicht vielleicht. Das ist noch beinahe schlimmer, als wenn er was Schlechtes denkt. Und ich glaube, es gibt eine Hoffnung. Ihr. Oder wir. Ich glaube wirklich, die Ortsgemeinde, das ist eine Aussage, die der Bill Heibels, Pastor aus Amerika, geprägt hat, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und nicht nur unsere, sondern alle Ortsgemeinden miteinander sind die Hoffnung der Welt. Wir sind in der Lage zu sagen, wir machen da nicht mit. Wir wollen etwas kultivieren, wo wir von Gott her wissen, das ist gut und das ist wichtig. Das ist nicht von alleine da, aber wir wollen es prägen, wir wollen es einüben, wir wollen es einander vorleben und voneinander lernen. Und wir können das deshalb tun, weil die Bibel nämlich ganz viel zu dem Thema sagt. Zum Beispiel in den Psalmen, direkt Psalm 1, Vers 1 steht, zwischendurch überspringe ich einen kleinen Teil, aber das ist ein Satz, glücklich der Mann, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Da lobt der Psalm die Leute, die sich nicht zu den Spöttern halten, sondern die sagen, nee, das ist nicht mein Anliegen, immer nur Leute zu verspotten und mich lustig zu machen und Leute fertig zu machen und schlecht zu machen. Mein Anliegen ist ein anderes. Glücklich der Mann, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Oder ein Film, den jeder von uns kennt, Der kleine Lord. Da gibt es diesen Satz. Jeder sollte mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen. Wo finden wir diese Einstellung heute noch? Ist es ein Anliegen, den anderen Menschen Gutes zu tun? Den anderen Menschen Ehre zu geben, die Menschen höher zu achten als sich selbst. Und diese Psalmen, von denen ich gerade sprach, sind ungefähr 3000 Jahre alt. Damals war das auch schon aktuell. Und die biblischen Geschichten aus dem Neuen Testament sind ungefähr 2000 Jahre alt, war immer noch aktuell. Und wir müssen immer wieder die Frage stellen, und es ist zu allen Zeiten eine wichtige Frage gewesen, was und wer prägt mich? Und es ist unsere Aufgabe, eine gute Kultur zu prägen, die eine Antwort ist auf diese negativen Tendenzen. Bekehrung und Nachfolge zu Jesus beinhaltet übrigens nicht automatisch, dass unser Wertesystem neu programmiert wird. Ja? Also unsere bisherigen Prägungen werden nicht automatisch gelöscht, nur weil wir uns zu Jesus bekehren. Es kann sein, dass wir immer noch falsche Bilder im Kopf haben und uns danach verhalten und dass wir uns sehr bewusst uns machen müssen, warum wir an einer bestimmten Stelle eine andere Kultur prägen müssen. Also es geht nicht automatisch und darum wünsche ich mir, dass wir heute was lernen. Dass wir heute etwas lernen, wie natürlich jeden Sonntag, und dass wir eine Entscheidung treffen. Lasst uns neu eine Kultur der Ehre prägen. Bevor ich weitermache, möchte ich einmal beten. Jesus, du selber hast uns gezeigt, wie wichtig wir dir sind. Danke, dass du uns Ehre gegeben hast, Herr. Es war dir alles wert, zu uns zu kommen, weil du dich nach uns gesehnt hast. Danke für alle guten Aussagen der Bibel zu dem Thema Ehre, Herr. Und wir tun uns vielleicht schwer mit dem Begriff, müssen uns da erst neu mit irgendwie vertraut machen. Und wir brauchen einfach deine Gnade, Herr. Schick du deinen Heiligen Geist, dass er uns aufschließt, was dein Wort zu sagen hat. Schenk du uns Gnade jetzt zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, vor 2 Wochen in der ersten Predigt kam bereits so ein Schlüsselvers aus dem Römer 12, Vers 10. In Bruderliebe seid herzlich zueinander und in Ehrerbietung geht einander voran. Dort ist davon die Rede, dass wir also im Umgang miteinander liebevoll sein sollen und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes zuvorkommend sein sollen. Jan hat mir gesagt, das ist fast wie so ein Wettbewerb. Ehe du mir Ehre geben kannst, komme ich dir darin zuvor. Ich bin schneller als du. Positiver Wettbewerb. Und man freut sich, weil gegenseitig einfach Ehre wächst und diese Wertschätzung aufgebaut wird. Das ist ein so ein biblischer Vers, der ein Beleg dafür ist. Ein zweiter Vers aus dem 1. Petrusbrief. Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Wir könnten vielleicht hinter diesen Erweist allen Menschen Ehre, könnten wir auch einen Doppelpunkt machen anstatt eines Kommas. Erweist allen Menschen Ehre, wobei Gott ist jetzt kein Mensch, aber wir könnten sagen, liebt die Brüder, ja, fürchtet Gott, das hat Ehrfurcht, steckt dahinter, und ehrt den Kaiser. Also Ehre kann durchaus unterschiedlich ausgedrückt werden. Man kann unterschiedlichen Leuten oder Personen gegenüber, Gott ist ja auch eine Person, kann man Ehre unterschiedlich ausdrücken und trotzdem ist es Ehre. Und ein dritter Vers an der Stelle als Beleg aus dem Galaterbrief. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Je nach Bibelübersetzung steht da drin auch, allen Menschen, alle Menschen zu ehren. Und der Punkt ist hier, dass es sowohl darum geht, insbesondere die Glaubensgeschwister zu ehren, die in der Gemeinde, aber darüber hinaus eben auch alle anderen Menschen. Das ist eine Aufforderung, allen Menschen das zu geben, denn sie brauchen es. Also die Bibel sagt viel und noch viel mehr auch an der Stelle dazu, wo wir ehren sollen. Wen sollen wir ehren? Natürlich Gott. Das haben wir vorhin gesungen. Ihm allein gebührt die Ehre, ihn allein wollen wir anbeten. Und das ist auch wirklich so. Es gibt ja diesen alten Spruch, Soli Deo Gloria, also allein Gott sei die Ehre. Das ist ein Spruch, der eigentlich von Mose kommt, aus dem 5. Buch Mose, sozusagen das Vermächtnis von Mose an das Volk Israel, nachdem er sie bis an den Rand des verheißenen Landes herangeführt hat. Und er sagt, er gibt Gott allein die Ehre. Und die Ehre, Gott anzubeten, die steht auch wirklich nur ihm zu. Und wenn jemand irgendwas tut, dann sagt er, mit allem, was ich tue, will ich, dass Gott geehrt wird, nicht, dass ich selber geehrt werde. Insofern ist es klar, dass Gott als erster Person überhaupt die Ehre zukommt. Aber eben nicht nur. Denn die Bibel sagt, dass wir haben schon einige Belege gelesen hier, dass wir auch einander ehren sollen, dass wir bestimmte Leute ehren sollen. Dazu gehören zum Beispiel geistliche Leiter, dazu gehören weltliche Leiter. Hören wir übrigens nächste Woche was von, so Politiker zum Beispiel heute, vielleicht auch Arbeitgeber oder so. Leute, die im weltlichen Bereich eine Leitung übernehmen. Aber eben, und da sind wir bei dem Thema von heute, es geht zum Beispiel auch um Geschwister, um unseren Ehepartner, um unsere Eltern. Familienbande heißt es heute auf unserem Sonntagsblatt, ist das Thema. Heute geht es also um diese familiären Beziehungen, wo wir Ehre geben sollen. Wir fangen an mit den Geschwistern. Parallele dazu sind Glaubensgeschwister. Also wenn du das jetzt zum Beispiel denkst, das betrifft mich jetzt hier gerade alles nicht, ich bin vielleicht Single, meine Eltern sind möglicherweise schon gestorben, ich habe auch keine Kinder, vielleicht bin ich ohnehin auch noch Einzelkind, wie auch immer. Betrifft mich alles nicht? Nein, stimmt nicht. Denn zumindest das Neue Testament an ganz vielen Stellen, wo so Geschwister oder in älteren Übersetzungen Brüder angesprochen werden, da sind so Glaubensgeschwister gemeint. Leute, die gleichermaßen sagen, ich habe einen Vater im Himmel und also sind wir miteinander wie Brüder und Schwestern. Das dürfen wir mithören an der Stelle und sollen wir mithören. Das betrifft also jeden und du wirst im weiteren Verlauf auch sehen, dass auch diese anderen Dinge dich trotzdem auch betreffen, auch wenn vielleicht deine Eltern gar nicht mehr da sind. Heute hier als erstes also der Begriff Geschwister. Bei Glaubensgeschwistern oder Geschwistern ist es eine Besonderheit, zwischen denen ist sozusagen Augenhöhe, da gibt es keine Standesunterschiede. Ich kann ja jemanden ehren, ja, weil er meinetwegen einen besonderen Verdienst hat oder weil er Bürgermeister von Oldenburg ist oder so. Dann ehre ich ihn, weil er einen bestimmten höheren Stand hat. Aber bei Geschwistern ist es nicht, die sind auf Augenhöhe. Da gibt es keine Standesunterschiede. Und das ist sozusagen das Besondere an dieser Konstellation. Und deshalb auch gerade eine interessante Frage, wie begegnet man sich denn als Geschwister untereinander? Denk mal drüber nach. Wie verhältst du dich, wenn du im Vorbeigehen irgendjemandem begegnest? Hier in der Gemeinde, machen wir mal ein bisschen so, dass man sich das vorstellen kann. Draußen im Foyer, du begegnest irgendjemandem, mit dem bist du nicht besonders befreundet, den kennst du wahrscheinlich noch nicht mal besonders, den begegnest du einfach und merkst, der ist hier auch im Gottesdienst unterwegs, läufst an dem vorbei, wie verhältst du dich? Oder was denkst du? Nichts. Begrüßen. Danke. Also, ich habe gar nicht gehofft, dass jemand antwortet. Also, begrüßen, ja, das ist nämlich zum Beispiel so eine Frage. Begrüßt man ihn? Schenkt man ihm ein Lächeln? Nimmt man ihn wahr als eine Person, die da ist, die wertvoll ist, die ehrenhaft ist oder ehrenwert ist? Oder fragt man sich, was habe ich davon, wenn ich mich mit dem abgebe? Wenn überhaupt, wie gesagt, wenn man überhaupt irgendwas denkt und nicht einfach nur jemanden wie Luft behandelt. Das macht einen ganz großen Unterschied. Wenn du heute Morgen hier reingekommen bist und dich hat jemand freundlich begrüßt, dann wird es dir wahrscheinlich schon mal stimmungsmäßig besser gehen, als wenn keiner dich irgendwie beachtet hat. Und das ist eine ganz interessante Frage. Es geht nicht darum, dass man Standesunterschiede hat, sondern dass man den anderen einfach um seine Selbstwillen wahrnimmt. Und das Wichtige, was wir natürlich wissen müssen, ist, Jesus hat eben genau auch solche Leute geehrt, die von allen anderen verachtet wurden. Das ist unser Vorbild. Jesus hat Leute geehrt, die von anderen verachtet wurden. Und gerade die frommen Leute, die haben damals echt gedacht, so, das kann echt nicht wahr sein. Die haben es echt nicht verstanden. Und Jesus hat deshalb auch die Menschen immer wieder überrascht, weil er so anders war, als die frommen Leute dachten. Er hat plötzlich Leuten Ehre gegeben, wo sie dachten, der ist es nicht wert. Wollen wir nicht auch so sein, dass Menschen überrascht sind, mit wie viel Ehre wir ihnen begegnen? Ich finde, das ist ein guter Plan. Selbst wenn wir jemanden nicht kennen, wissen wir doch, diese Person ist etwas Besonderes. Sie trägt etwas in sich, sie hat einen Rang. Warum? Sie ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat diesen Menschen einzigartig gemacht, sagt die Bibel. Ich habe dich wunderbar bereitet, mit einer unverwechselbaren Persönlichkeit ausgestattet, mit Gaben ausgestattet, die Person vielleicht selber noch nicht kennt. Wer weiß, vielleicht will Gott mit genau dieser Person Geschichte schreiben. Willst du derjenige sein, weshalb die Person nie dorthin kommt, das für sich zu entdecken, weil sie einfach nur Ablehnung erfährt? Wenn man sich das klar macht, und das ist eine biblische Sicht vom Menschen, eine neue Sicht vom Menschen, dieser Mensch ist wertvoll, weil er ein einmaliges Geschöpf Gottes ist. Er ist es wert, dass wir ihn ehren, dass wir ihm Achtung entgegenbringen, dass wir einfach ihm Dinge signalisieren. Und vielleicht weiß diese Person selbst nicht, wer sie aus der Ewigkeitsperspektive ist. Vielleicht weiß die Person das noch gar nicht. Aber wir wissen es. Als Christen wissen wir es, dass Gott etwas Besonderes hat mit jedem Menschen. Und wenn der Mensch sich zur Verfügung stellt, dann will Gott besondere Gaben, einmalige Merkmale zur Entfaltung bringen und will damit seinem Reich dienen. Und wenn dieser Mensch reinkommt und echt merkt, wow, hier werde ich nicht wie ein Nobody behandelt. Hier werde ich nicht wie Luft behandelt. Hier werde ich wie etwas Besonderes behandelt. Das ist eine Kultur, die man einüben kann und die einen Unterschied macht. Ich habe mir überlegt, wenn man sich das vorstellt, welchen einfachen Begriff könnte man dafür nehmen, solchen Menschen zu begegnen, die eigentlich jetzt für mich jetzt keine besondere Rolle in meinem Leben spielen, die einfach nur ein Mitmensch sind, den ich wahrnehme, weil ich weiß, das ist ein einmaliges Geschöpf Gottes. Wisst ihr, zu welchem Begriff ich gekommen bin? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das Gegenteil davon, jemanden wie Luft zu behandeln. Habe ich vorhin schon gesagt, jemanden die Tür aufhalten. Den brauche ich gar nicht zu kennen. Er braucht auch nicht der Bürgermeister von Oldenburg zu sein. Jemanden im Bus auf meinem Platz sitzen lassen, weil ich körperlich fitter bin als er oder sie. Das ist Aufmerksamkeit. Es braucht keine besondere Beziehung zu der Person. Das heißt einfach nur, ich sehe den Menschen, ich nehme ihn wahr, er ist es wert. Und darum haben wir von Gottes Wort her einfach ein anderes Verständnis davon, dass jemand um seiner selbst willen Ehre hat. Ich habe einen ganz tollen Satz gefunden. Nee, den kommt ein bisschen später. Ich habe, auf jeden Fall gibt es einige biblische Belege. Wir machen einfach weiter mit dem Begriff der Ehepartner. Jetzt waren wir eben gerade beim Geschwisterbegriff. Ehepartner ist auch ein Begriff, wo die Bibel ganz deutlich sagt, dass man einander ehren soll. Nicht nur, was viele Leute vielleicht denken, dass die Frau ihren Mann ehren soll, sondern es gibt auch einen Vers, 1. Petrus 3 steht das, desgleichen ihr Männer, gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Schwächerer Stand, würde ich sagen. Frauen hatten in der biblischen Zeit einen gesellschaftlich sehr viel schwächeren Stand. Und es kann nicht sein, dass deshalb die Erwachsenen, die Männer jetzt dachten, die Frauen wären irgendwie weniger ehrenwert, nur weil sie gesellschaftlich nicht so bedeutend waren in der Zeit. Sondern es gibt ihnen, diesem Geschlecht, dem weiblichen Geschlecht, seine Ehre. Ist auch eine Aufforderung, wo Gott sagt, Männer sollen ihre Frauen ehren, Frauen sollen ihre Männer ehren. Sagt die Bibel ausdrücklich. Und ich glaube, eine sehr dramatische Wahrheit ist, zwischenmenschliche Konflikte entstehen oder eskalieren oft aufgrund fehlender Ehre untereinander. Was wäre, wenn man eine Sicht der Ehre hat, auch in Bezug auf seinen Ehepartner, mit dem man vielleicht gerade Streit hat, und macht sich rechtzeitig bewusst, hallo, hallo, stopp, wo geht das hier gerade hin? Verhalte ich mich ehrend gegenüber meinem Ehepartner, auch dann, wenn es vielleicht guten Grund gibt, aber wie das nochmal Knatsch hat? Kann es angehen? Und ich glaube wirklich, dass viele, viele Dinge besser laufen könnten. Wenn wir zum Beispiel heute in der Zeitung lesen, dass irgendeine Promi-Ehe geschieden wird, dann heißt es ja immer, es gab unüberbrückbare Differenzen. Das ist ein ganz beliebter Begriff, der wurde immer wieder benutzt. Liest man ständig in irgendwelchen Boulevardseiten oder so. Es gab unüberbrückbare Differenzen und darum hat sich ein Paar getrennt. Und tatsächlich neigen wir dazu, nämlich nur das Verhalten zu ehren, was wir selbst als ehrenwert achten. Wenn ich denke, der andere verhält sich ehrenwert, dann bin ich bereit, ihn zu ehren. Wenn er sich aber nicht ehrenwert verhält, was dann? Dann haben wir binnen kurzem keinen Grund mehr, dass irgendjemand anderen ehrt, glaube ich. Und dann sind es wirklich unüberbrückbare Differenzen. Die sind dann überbrückbar, wenn wir eine andere Sicht auf den Menschen haben. Eine Sicht von Wertschätzung, die er sich nicht verdient hat durch sein ehrenwertes Verhalten, sondern dass wir ein Bild von ihm, das wir sowieso haben. Und das war das, was ich gerade schon mal angerissen habe. Wir haben von Gottes Bild her, von Gottes Wort her eine andere Sicht von dem, was Ehre ist. Ich habe einen wunderbaren Satz gefunden, der ist von Danny Silk, einem Buchautor, der zur Kultur der Ehre geschrieben hat. Und den Satz will ich euch mal vorlesen. Ehre behütet die Wertschätzung eines Menschen für diejenigen, die anders sind als er. Die muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein hammerharter Satz, finde ich. Ehre behütet die Wertschätzung eines Menschen für diejenigen, die anders sind als er. Du magst völlig uneins sein mit jemandem, magst dich streiten, magst einfach sagen, wir sind hier gerade komplett unterschiedlich unterwegs. Aber wenn du ein Bild der Ehre vom anderen hast, dann behütet dieses Bild, dass du ihm trotzdem mit Wertschätzung begegnen kannst. Wie viel Streit, wie viel Eskalation von Streit könnte vermieden werden, wenn einfach irgendwann mal dieser Punkt auftaucht und sagt, halt, stopp. Lasst uns nicht den Boden der Ehre verlassen, in dem wir miteinander umgehen. Wie vielen Ehen würde es heute besser gehen, möchte ich mal einfach in den Raum stellen. Wir kommen zu einem weiteren Bereich, einer weiteren Zielgruppe von Ehre. Und das ist jetzt an der Stelle das Letzte, aber nicht etwa das Letzte, weil es das Unwichtigste ist, sondern das Letzte, weil es das Wichtigste ist. Es handelt sich um das vierte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Komisch, ne? Das vierte Gebot. Luther sagt, in seinem Katechismus, der redet über die 10 Gebote und schreibt, und die ersten 3 Gebote richten sich letztlich auf Gott hin. Ne? Du sollst Gott, deinen Herrn und so weiter. Und dann das vierte Gebot ist das Ehegebot hier. Und dort sagt er, Martin Luther, nun folgen die anderen 7 Gebote, nach den ersten 3, die sich auf unseren Nächsten beziehen. Unter ihnen ist das erste und höchste das. Ehre Vater und Mutter. Ist es nicht erstaunlich, dass diese Aufforderung eines der 10 Gebote ist? Da steht nicht, ehre den König oder mach irgendwas sonst was Schönes oder Gutes oder Wichtiges. Ehre Vater und Mutter. Ich war selber erstaunt, als mir klar wurde, Hammer. Die 10 Gebote sind so absolute Kernbotschaft der Bibel, nach wie vor, auch heute. Und Ehre Vater und Mutter ist eines der sozusagen prominenten, privilegierten Worte und Aufforderungen, die da drin stehen, von gerade mal 10 Stück. Ehre Vater und Mutter. Unheimlich hochgehängt. Wie kommt das? Das Interessante ist, dass es so prominent da steht, noch vor dem Gebot, du sollst nicht töten. Interessant, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, warum die Gebote genau in dieser Reihenfolge sind. Das hat Gott sich so überlegt. Ich bin, glaube ich, auch nicht intelligent genug, um das zu verstehen. Aber angenommen, In einer gewissen Weise können wir darin eine gewisse Wertigkeit ablesen. Das, was vorher kommt, ist wichtiger als das, was nachher kommt. Könnte man sagen, wenn ich einen Menschen töte, dann ist das natürlich große Tragik und auch eine Sünde. Aber wenn ich Vater und Mutter nicht ehre, ist es womöglich eine noch größere Tragik. Weil dort etwas verraten wird oder zerstört wird, was von fundamentaler Bedeutung ist für das Zusammenleben von Menschen. Nicht nur von einem Menschen, sondern das ist etwas, was alle betrifft. Was Familien betrifft, was Generationen betrifft, was ganze Gesellschaftsschichten betrifft. Fundamentale Bedeutung für das menschliche Zusammenleben, ja, wo die Struktur und das Beziehungsgefüge von Familien kaputt geht, weil da keine standesgemäße Achtung mehr stattfindet. Da wird offenbar die Gesellschaft in ihrem Kern gefährdet. Das schließe ich daraus. Wenn Kinder keine Autoritäten mehr akzeptieren, ich freue mich schon auf die Gespräche heute Mittag bei uns am Tisch, wenn Kinder keine Autoritäten mehr akzeptieren, dann kann keine gute Verwurzelung stattfinden, dann kann keine Vermittlung guter Werte stattfinden. Ja? Und ein Bruch zwischen den Generationen, dieses Verneinen jeder Tradition, Ablehnung aller Lehren aus der Vergangenheit, das Verweigern von Ratschlägen von Älteren, das sind alles Zeichen von einem substanziellen Verfall, glaube ich. Wenn man das mal klar macht, was passiert, wenn Menschen sozusagen flächendeckend ihre Eltern nicht mehr ehren? Was passiert da an dem Gefüge der Generationen und der ganzen Gesellschaft? Ich glaube, da geht sehr viel mehr kaputt, als wir uns vorstellen. Und das ist das Perfide an dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, als Folge der 68er-Bewegung und was heute noch weitergetrieben wird, dass viele da so aus ideologischen Gründen dahin streben, zu sagen, löse dich von deinen Eltern, mach dein Ding, nimm das sozusagen, löse dich von diesen Fesseln. Ja? Und es ist perfide. Es ist ein Angriff auf die Strukturen, wo Gott sagt, die sind elementar für das menschliche Zusammenleben. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt die Schuld der Kinder? Müssen die sich jetzt anders verhalten? Nicht nur zumindest, es ist nämlich auch ein Versäumnis der Eltern. Ich habe mal diesen Satz gehört, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, ich habe meine Kinder einfach nicht im Griff. Ich kann sagen, was ich will, sie machen mir ja doch alles nach. Ja? Klick, klick, klick. Was ist, wenn wir den Kindern irgendwas erzählen und verhalten uns aber selber nicht so? Kein Wunder, das kann nicht gut gehen. Eine Kultur der Ehre bedeutet, dass wir sie selber leben und nicht nur einfordern. Und das ist unsere Aufgabe. Darum ist dieser Vers, auch das vierte Gebot, meines Erachtens auch eine Ermahnung an die Eltern, sich entsprechend zu verhalten. Und es gibt auch biblische Belege, wo Paulus zum Beispiel sagt, so reize deine Kinder nicht zum Zorn. An der gleichen Stelle, wo gesagt wird, sie sollen dir gehorchen. Die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, aber Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist so ein bisschen alte Ausdrucksweise, was aber sehr deutlich sagt, als Eltern kann man auch schon was dafür tun, dass die Kinder richtig einen Brass auf einen haben. Man hat auch das ein Stück weit in der Hand. In der Pubertät gelten selbstverständlich gar keine Regeln mehr. Das wird jeder bestätigen, der das mal durchgemacht hat. Also wir werden unseren Kindern nichts vermitteln, wenn wir es ihnen nicht auch selbst vorleben. Das ist klar. Und dieses Gebot, das will ich einfach nochmal betonen, nimmt die Bibel sehr wichtig. Das ist ja Gebote, das ist das Gesetz der Juden damals aus der Tora, zweites Buch Mose. Und ein Kapitel später gibt zum Beispiel diese Aussage in zwei Versen, wer seine Eltern verflucht oder sie schlägt, also handgreiflich gegen sie wurde, sollte mit dem Tod bestraft werden. Hammer, ne? Ja. Ob wir es mal wieder einführen? Nee, lieber nicht. Sollte mit dem Tod bestraft werden. Das deutet an, dass hier wirklich eine Verletzung von elementarsten Dingen geschieht, die man nicht akzeptieren darf. Mit dem Tod bestraft werden ist natürlich aus heutiger Sicht sehr krass. Aber Paulus sagt zum Beispiel im Epheserbrief, dieses vierte Gebot ist das erste, an das eine Verheißung geknüpft ist. Da steht es, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Da ist eine Verheißung dran geknüpft. Wenn du das tust, und Jesus erinnert da genauso dran. Es gibt zum Beispiel auch dieses Ding, dass man sagt, es geht nicht darum, nur als Kind seinen Eltern zu gehorchen, sondern was ist, wenn wir alle mal eine Generation älter sind, wenn die Eltern älter werden, alt werden, wenn sie vielleicht bedürftig werden, Unterstützung von uns zu kriegen. Das gab es auch damals schon. Da gab es ja nicht so eine Rentenversicherung, Sozialkrankenversicherung, was nicht alles, Pflegeversicherung oder so, sondern da war man schon ziemlich, hatte man schon ziemliche Probleme, wenn man alt und schwach wurde. Und darum gab es das Gebot, dass erwachsene Kinder ihren Eltern, wenn sie alt werden sollen, Unterstützung geben sollen. Und Jesus deutet das ganz, ganz mit unmissverständlich an, dass er sagt, Menschen sollen sich nicht unter dem Deckmantel von irgendwelchen Opfern oder so vor der Verpflichtung drücken, ihren Eltern das zu geben, was ihnen zusteht. Also selbst wenn du erwachsen bist und deine Eltern leben noch, das ist ein Glück. Dann denk nicht, wieso, wir sind ja alle erwachsen, dieses Eltern-Kind-Verhältnis hat sich erledigt. Nein, auch die Eltern, die alten Eltern kann man ehren. Und das ist eine wichtige Sache, wo die Bibel sagt, vernachlässige das nicht. Luther ist da richtig krass in seinem Katechismus. Martin Luther, der sagt so, wenn man das beachten würde, wenn du wüsstest, ich halte mich daran, ich ehre meine Eltern, weil es das Gebot sagt, dann wüsste ich, das ist ein heiliger Lebenswandel. Das hat Gott selbst gesagt. Und wenn ich mich so verhalte, wie Gott selbst das gesagt hat, dann weiß ich, das ist ein heiliger Lebenswandel. Und Luther drückt das sehr drastisch aus, wenn er sagt, hochinteressant zu lesen in diesem Katechismus, man hätte gar keine Klöster gründen müssen und sonstige Sachen, wo Leute meinen, ich will mein Leben Gott widmen und so weiter. Und Jesus sagt auch, es kann nicht angehen, dass man dieses Gebot Gottes vernachlässigt und dann irgendwelche anderen frommen Dinge meint zu tun und damit wäre die Sache gut. Nein, da ist das Gebot und wenn du dich daran hältst, dann hast du schon die Gewissheit, das findet Gott gut. Wenn du sagst, ich will ein Leben führen, was Gott ehrt und tust das, dann hast du die Gewissheit, ja, damit tue ich das, was Gott wohlgefällt. Klasse Sache. Und darum können wir es gar nicht wichtig genug nehmen, dass wir sagen, lasst uns das üben. Es ist ein Zusammenhalt der Gesellschaftsschichten oder der Generationen, um den es hier geht. Fragt sich natürlich, was ist, wenn es Streit gab, wenn vielleicht deine Eltern an dir schuldig geworden sind? Willst du, oder wie kannst du die ehren? Und wir werden zum Schluss hin das nochmal hören. Ist natürlich nötig, dass wir irgendwie darüber hinwegkommen und sagen, man kommt nicht wieder aufeinander zu, wenn nicht ein Schritt der Versöhnung getan wird. Aufeinander zu. Wenn nicht jemand sagt, ich vergebe jemandem das, was er schuldig geworden ist. Und Vergebung ist das, was wir können, was wir sollen. Und wer in dieser Hinsicht einen ersten Schritt tut, indem er zum Beispiel seinen Eltern auch das vergibt, was nicht gut gelaufen ist, dann wendet er das Gebot in dem Augenblick an. Also es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Für mich gibt es eine Schlussfolgerung sozusagen, wenn wir uns diesen ganzen Bereich vor Augen führen, wo ich für mich so diesen Satz gefunden habe, eine Generation, wenn man mal es auf alle bezieht, eine Generation kann nur dann geistlich gesund sein, wenn sie die vorhergehende Generation in Ehren hält. Das scheint Gott extrem wichtig zu sein. Eltern in Ehren zu halten, aber das ist eben wechselseitig, das haben wir auch gesehen, auch Eltern ihre Kinder. Nur dann kann etwas gesund sein, nur dann ist es sozusagen zukunftsfähig. Und wenn wir heute, wie wir vorhin schon angerissen haben, manchmal denken, bestimmte Dinge verfallen, es gibt einen Kulturverlust, dann hat das meines Erachtens auch damit zu tun, dass hier Dinge kaputt gehen, die existenziell sind dafür, dass eine Gesellschaft zukunftsfähig ist. Kann man darüber nachdenken, wo euch das begegnet. So, diese Zielgruppen, die klingen jetzt, wie gesagt, alle so von wegen Familie. Ja, habe ich dann Ehepartner, habe ich noch Eltern, habe ich Kinder? Trotzdem betrifft es dich auch dann, wenn du zum Beispiel Single bist. Vielleicht hast du keine Eltern mehr, aber du kannst zum Beispiel für jemand anders zu einer Mutter oder Vater im Glauben werden. Jesus hat diesen Missionsbefehl in Matthäus 28 gesagt, wo es heißt, so geht hin in alle Welt und so weiter und macht zu Jüngern alle Völker. Brich das doch mal auf dich persönlich runter. Kann ich als einzelne Person jemanden, der ganz frisch im Glauben ist, helfen, als Jünger Jesu zu wachsen oder Jünger zu werden, in eine Nachfolge Jesu zu kommen? Wenn ich das einfach mal auf mich hier in Oldenburg runterbreche, begleitest du irgendeinen Menschen, der im Glauben noch nicht so weit ist wie du und der davon profitieren würde, wenn du dich ihm zuwendest, wenn du ihm deine Zeit widmest? Oder umgekehrt, du bist vielleicht relativ frisch im Glauben. Gibt es jemanden, der wie so ein väterlicher oder mütterlicher Partner, Gesprächspartner für dich ist und von dem du lernen kannst? Wenn du nicht zu stolz bist, von ihm einfach auch mal Ratschläge zu hören? Ich finde immer, die wertvollsten Ratschläge sind oft die von älteren Leuten, die lebensreif sind, die erfahren sind. Du kannst für jemanden eine Mutter sein, der vielleicht gar keine Mutter hatte oder keine Beziehung zu seiner Mutter hatte. Einfach so von der Bezugsperson, von der Beziehungsebene, von der Art her. Du kannst ihm Aufmerksamkeit widmen und das könnte eine der wertvollsten Erfahrungen seines Lebens sein. Du könntest ihm was geben, was er bisher nicht bekommen hat. Also auch da so eine quasi Generationenverhältnis von jemand, der ist schon weiter und jemand, der ist noch am Anfang. Wie viel Segen kann daraus für eine Person werden, wenn sie davon profitieren kann? Was nicht heißt, dass eine Frau nur mütterlich werden kann oder ein Mann nur väterlich werden kann. Auch Paulus sagt das zum Beispiel, wir sind zu euch wie eine Mutter gewesen und so. Oder selbst Gott sagt, im Jesaja gibt es diese Aussage, ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Also wir können einander, und das sagt auch Luther, sowohl herzlich mütterlich zueinander sein, wir können herzlich väterlich zueinander sein, wir können herzlich brüderlich zueinander sein oder geschwisterlich, wenn man so will. Das sind alles Dinge, die wir machen können und je nachdem, wie die Konstellation ist, kann das so eine Rolle annehmen, unabhängig davon, ob du selber Mann oder Frau bist. Und ich glaube, das ist eine besondere Chance, die wir haben und Gott selbst lebt uns diese Chance ja vor. Gott selbst sagt, ich bin euer Vater. Gott selbst sagt, ich trete mit euch in eine enge Beziehung. Ihr dürft mich Vater nennen, ihr dürft mich aber lieber Vater nennen. Das gibt es woanders nicht, das ist einzigartig. Und das meine ich wirklich so. Allah, der Gott der Muslime, ist kein Vater und der ist schon gar nicht wie Jesus eine Art Bruder. Das ist keiner, mit dem man eine enge, nahe Beziehung in dem Sinne haben kann, von dem man die Gewissheit haben kann, dass er sich für mich interessiert. Aber da ist unser Gott anders. Er will das, er kann das und er lebt es uns vor. Und wir dürfen es nachmachen. Ein letzter Gedanke ist einfach nochmal wieder die Frage, warum fällt es uns oft so schwer, einander zu ehren? Ich stelle mir vor, ich habe das nicht in der Hand, ich habe ein Wasserglas, das ist leer, ich habe vielleicht eine Wasserkaraffe und sage dir, hier, ich gebe dir was davon. Aber was ist, wenn die Wasserkaraffe leer ist? Kannst du lange versuchen, daraus zu trinken. Es wird deinen Durst nicht löschen. Die Frage ist also, aus welcher Quelle speist sich unsere Karaffe? Wie empfangen wir selbst Ehre von Gott? Wie empfangen wir das, was wir dann in der Lage sind, auch weiterzugeben? Damit nicht alles immer nur weiter abfällt, sondern damit wir etwas aufbauen können. Aus welcher Quelle speist sich das, womit wir etwas aufbauen? Gibt auch dazu Bibelaussagen. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren, sagt Jesus zum Beispiel. Wenn du dich entscheidest, ich will mit dem, was ich kann und habe, Jesus dienen, dann hast du die Zusage der Bibel, dass Gott dir dafür Ehre gibt. Ein Beispiel einfach nur mal. Wir können in der Beziehung zu Jesus eine Erfahrung machen, wo wir merken, wow, Gott nimmt mich an. Gott nimmt das, was ich kann und beitragen möchte und benutzt es. Es trägt bei zu seinem Reich. Ich darf mitmachen. Ich bekomme an der Stelle Ehre von Gott. Das ist eine feste Zusage, in der man stehen kann. Dieses Jesus dienen, das bedeutet natürlich immer, es geht mir um Jesus, es geht mir nicht um mich. Es darf nie die Motivation sein, ich will Ehre erhalten, sondern die Motivation ist, ich will etwas geben, weil ich dem meinen Gott noch mehr ehren will. Und dieses Jesus bekennen und sich selber verleugnen, das zusammen ist eben eine Zusage, wo Gott sagt, ich überschütte dich mit Ehre. Dafür. Das ist die richtige Haltung, die du haben kannst als Christ. In Psalm 3, Vers 4 heißt es, du Herr bist meine Ehre und richtest mich auf. Ist das nicht schön, aus der Gottesbeziehung heraus? Eine Haltung der Ehre sucht das Beste in unseren Mitmenschen und führt uns dazu, dass wir nicht grundsätzlich kritisch über die Mitmenschen denken und ihre Fehler suchen und aufdecken wollen, sondern dass wir zuallererst das Gute in ihnen suchen. Darum möchte ich schließen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wenn wir uns das klar machen, einander annehmen und diese Wertschätzung, diese Ehre des anderen erkennen, weil wir erlebt haben, dass Jesus uns angenommen hat, dann ehren wir damit Gott. Und es heißt hier, wie Christus euch angenommen hat. Und an der Stelle möchte ich ganz klar sagen, dass die Erfahrung, von Christus angenommen zu sein, hier natürlich ganz, ganz grundlegend ist. Wie sollst du verstehen, wovon ich rede, wenn du nicht erlebt hast, wow, Jesus Christus und Gott selbst hat mich angenommen. Und ich möchte deshalb die Gelegenheit geben, zu sagen, ich möchte das aber erleben. Wenn jemand hier sitzt und sagt, ich weiß noch nicht richtig, was das bedeutet, und du sagst, ich möchte es erleben, ich möchte sagen, ja, Herr, nimm, oder Jesus, nimm mich an, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte es erleben, was es heißt, dass Jesus ein Ja zu mir sagt und dass ich eine Gewissheit darüber bekomme, dass ich von Gott her wertvoll bin, dass ich von Gott her einmalig bin, dass ich von Gott her eine Ehre empfangen habe, einfach weil ich ein einmaliges, kostbares, unverwechselbares Geschöpf Gottes bin. Und darum möchte ich einfach die Gelegenheit geben, wir wollen an der Stelle gleich auch zusammen beten, und ich möchte die Gelegenheit geben, wenn das dich jetzt heute betrifft, du könntest dich jetzt melden, wenn du mutig bist. Und sagen, ja, ich möchte das erleben. Ich möchte erleben, dass Christus mich annimmt, damit ich auftanken kann, dass meine Wasserkaraffe genauso voll wird, dass ich in der Lage bin, Menschen anders zu begegnen, dass ich aus dem Erleben heraus, ich bin angenommen, ich bin geehrt, ich bin wertgeschätzt, meinen Umgang mit meinen Mitmenschen verändern kann. Falls es dich betrifft, falls dich jemand ist, sei mutig und melde dich, dann betrifft das Gebet gleich ganz konkret dich. Du darfst dich gerne jetzt melden. Wir beten auch so. Ja? Dann lasst uns einfach aufstehen zum Gebet. Und ich habe anfangs gesagt, ich wünsche mir, dass wir eine Entscheidung treffen. Und lasst uns das miteinander tun, dass wir diese Kultur der Ehre neu prägen. Dass wir sagen, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Generation, für unsere Gemeinde, aber auch für unsere Gesellschaft um uns herum. Und die braucht es, dass positive Dinge geprägt werden. Und wer, wenn nicht wir, haben dieses Zeug in der Hand, um unsere Welt an der Stelle zu verändern, um da positiv drauf einzuwirken und etwas zu etablieren, was nicht von alleine da ist, sondern was wir kultivieren müssen. Wir haben das in der Hand, was wir brauchen. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir immer wieder, Herr, für deine Gnade. Du bist gekommen, Herr, damit wir unseren Vater im Himmel, ja, wirklich als lieben Vater, als nahbaren Vater kennenlernen durften. Du hast die Brücke eingerissen für uns, hast uns wieder erhoben in diesem Ehrenstand, dass wir sozusagen Königskinder sein dürfen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sein dürfen, dass wir eine Würde, eine Ehre haben als einmalig geschaffene Geschöpfe, Herr. Und lass uns diese Dinge mitnehmen, Herr. Hilf du uns, dass wir es in unserem Herzen, in unserer Seele aufsaugen können, was du uns geben willst, dass du uns erbauen willst, dass du uns immer wieder begreiflich machen möchtest, du bist wertvoll. Und dass wir das mitnehmen können und dass wir etwas zu geben haben für unsere Umwelt, für unsere Mitmenschen, die das noch nicht kennen. Bitte, Herr, setze du uns ein, auch als Diener dieser Mission, dass wir Menschen begreiflich machen. Du bist wertvoll, es dir gebührt Ehre. Du bist einmalig und selbst dann, wenn du es noch nicht weißt, Herr, lass du uns einfach eine kleine Zelle von Leuten sein, die anfängt, etwas zu leben, was den Menschen in ihrer Umgebung einfach gut tut. Und was uns anspricht und merkt, hallo, da ist jemand, der sieht mich, ich bin kein Nobody. Und letztlich ist es Gott selbst, der mich sieht. Und das dürfen die Menschen kennenlernen, Herr. Nimm du uns in deinen Dienst, Herr. Nimm du eine Entscheidung von uns, dass wir an der Stelle aufmerksam sein wollen, indem wir einander begegnen, indem wir auch zwischen den Generationen einander begegnen und indem wir Menschen begegnen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen und die wir auch gar nicht kennen. Danke, Herr, dass du uns kräftigst, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, um uns zu befähigen, all dies zu tun, was vielleicht nicht von allein in uns drinsteckt, aber mit deiner Hilfe können wir es. Du bist unsere Kraft, du schenkst uns das Wollen und Vollbringen, sagt die Bibel. Und wir geben dir jetzt alle Ehre dafür, Herr. Du bist nämlich derjenige, der sich das alles ausgedacht hat und der so eine hohe Meinung von uns Menschen hat. Wir ehren dich, Herr. Hilf du uns, diese Ehre weiterzugeben. Amen.